Ja, ich habe mir eigentlich mehrere Einstiegsmöglichkeiten überlegt, wie man jetzt in die Predigt einsteigt. Ich habe das davon abhängig gemacht, was in der Anmoderation oder in der Moderation gesagt wird. Viktoria, ich danke dir, dass du an der Stelle alles offen gelassen hast, weil sonst hätte ich jetzt einfach nur Amen sagen können und das wäre es auch gewesen. Deswegen aber der Reihe nach. Guten Morgen erstmal alle zusammen, auch im Livestream. Ja, heute geht es um das Kapitel 11 aus dem Buch Josua, in der Tat ein schwieriges Kapitel. Sehr viele Nuancen, sehr viele Details. Und der letzte Kampf hört sich nicht so nach dem zweiten Advent an. Das hört sich so danach an, so heute ist der letzte Kampf und das war's. Genau. Soll aber nicht so sein, das soll eigentlich eine mutmachende Predigt sein, weil wenn wir gleich erfahren, was Josua alles erlebt hat, werden wir feststellen, vieles können wir auf unser Leben übertragen. Und dafür danke ich Gott, dass wir diese Möglichkeit haben, auch aus dem Alten Testament so viele Wahrheiten zu erfahren und die auch für uns heute eine enorme Bedeutung haben. Ja, das Jahr neigt sich eigentlich dem Ende zu und ich weiß nicht, was du vom neuen Jahr erwartest. Ich habe mal aus reinem Interesse einfach nur in Google eingegeben, Schlagzeilen aus dem Jahr 2021. Ja, das war wirklich so, das war wirklich kein schönes Jahr gewesen, muss ich sagen. Also angefangen mit dem Lockdown, Impfchaos, dann nochmal Lockdown, dann war natürlich die Wasserkatastrophe und jetzt mit der vierten Welle. Also wirklich kein schönes Jahr gewesen und der Josua steht im Kapitel 11 genau vor so einer Herausforderung. Er steht vor seinem letzten großen Kampf. Und im Grunde genommen spürt man da eine gewisse Unsicherheit bei ihm. Und ich würde das Buch Josua jedem empfehlen, nochmal vielleicht im Selbststudium nochmal durchzuarbeiten, weil dieses Buch hat nicht nur einen typologischen Charakter, also eine Vorbildfunktion, weil in dem Buch Josua sind sehr viele Vorbilder drin, die wir im Lichte des Neuen Testamentes verstehen müssen. Auch Person Jesus Christus, ne, in Josua, sondern wir finden da auch sehr viele Voraussetzungen, die uns zeigen oder was wir tun müssen, um den Segen des Herrn genießen zu können. Und wie ich schon gesagt habe, also nicht nur einen typologischen Charakter, sondern das Buch Josua hat auch einen praktischen Charakter. Ja, in diesem Buch findet jeder Gläubige ein Reichtum an Unterweisungen, an Belehrungen, Ermunterungen, Ermutigungen, auch Warnungen und wie ein Leben zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus gelingen kann. Ich schalte mal einmal weiter. Ja, vielleicht ganz kurz, wo sind wir mit euch stehen geblieben? Diejenigen, die das noch vielleicht wissen, Jahr 2018 haben wir mit euch mit dem Buch Josua angefangen. Und ja, 2018 und damals stand der Josua auf der anderen Seite des Jordans. Ja, er musste erstmal den Jordan überqueren. Auch damals stand der Josua schon vor einer riesen Herausforderung, weil wir haben mit euch so ein bisschen den Fluss so ein bisschen analysiert und haben festgestellt, dass der Fluss an sich, also dass der Jordan an sich sehr steil ist. Das heißt, die Fließgeschwindigkeit war ziemlich groß. Auch die Brocken, die darunter kamen. Und wir befanden uns damals, es gab eine Überschwemmung in diesem Land. Und in diesem Zeitpunkt musste der Josua auf die andere Seite treten. Und er musste das ganze Volk hindurchführen. Und er stand natürlich vor einer großen Herausforderung. Wie mache ich das jetzt? Ja, da haben wir mit euch erfahren, dass Gott auch diesen Übergang gesegnet hat. Und mit der Weisheit Gottes hat Josua erstmal ein Keil hineingetrieben in das Land, also quasi das Land in zwei Teile aufgeteilt, in das südliche Reich, das war das Kapitel 9, 10, ja, die Eroberung des südlichen Reiches. Und heute sind wir mit euch hier, also die Eroberung des nördlichen Reiches. Und Beni, kannst du bitte weiterschalten irgendwie? Bevor wir mit euch zusammen, ich würde gerne mit euch das Kapitel 11 nochmal zusammenlesen, also komplett durchlesen. Ich habe für uns eine grobe Orientierung gemacht, damit man sich so in den Inhalten nicht verliert. Wenn wir das Buch zusammen durchgelesen haben, würde ich gerne einzelne Abschnitte nochmal herausgreifen, kurz zusammenfassen und für uns eine Message formulieren. Ja? Also ich merke das schon, ihr seid alle bewaffnet mit dem Schwert Gottes. Also im Buch Josua Kapitel 11. Na? Und es geschah, als Jabin, der König von Hazor, es hörte, sandte er zu Joab, dem König von Madon, und zum König von Shimron und zum König von Aschaf, und den Königen, die im Norden im Gebirge und in der Steppe, südlich von Kinneret und in der Niederung und im Hügelland von Dor im Westen waren, zu den Kanaanitern im Osten und im Westen, zu den Amoritern und den Hethitern, den Perisitern und den Jebusitern auf dem Gebirge und zu den Hevitern am Fuß des Hermon im Land Mizpah. Und sie zogen aus, sie und ihr ganzes Heerlager mit ihnen, ein Volk so zahlreich wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge sowie sehr viele Pferde und Wagen. All diese Könige trafen zusammen. Sie kamen und lagerten miteinander am Wasser Merom, um gegen Israel zu kämpfen. Da sprach der Herr zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit werde ich sie alle vor Israel zu Erschlagenen machen. Ihre Pferde sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Und Josua und alles Kriegsvolk mit ihm kam plötzlich über sie am Wasser Merom und sie überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hand Israels und sie schlugen und sie jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrefot Meayim und bis in die Talebene von Mizpe im Osten. Und sie schlugen sie, so dass ihnen kein Entthronener übrig blieb. Josua machte es mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte. Ihre Pferde lähmte er und ihre Wagen verbrannte er mit Feuer. In jener Zeit kehrte Josua um und nahm Hazor ein, und seinen König erschlug er mit dem Schwert. Denn Hazor war damals die Hauptstadt all dieser Königreiche. Und sie schlugen alles Leben, das darin war, mit der Schärfe des Schwertes, indem sie den Bann an ihnen vollstreckten. Nichts Lebendes blieb übrig, Hazor aber verbrannte er mit Feuer. Alle Städte dieser Könige mit all ihren Königen nahm Josua ein und schlug sie mit der Schärfe des Schwertes. Er vollstreckte den Bann an ihnen, wie Mose, der Knecht des Herrn, befohlen hatte. Nur all die Städte, die auf Hügeln standen, verbrannte Israel nicht, ausgenommen Hazor allein. Das verbrannte Josua. Die ganze Beute dieser Städte sowie das Vieh plünderten die Söhne Israel für sich. Doch alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes, bis sie vernichtet hatten. Sie ließen nichts Lebendes übrig. Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, das der Herr dem Mose befohlen hatte. So nahm Josua dieses ganze Land, das Gebirge, den ganzen Süden, das ganze Land Goschen, die Niederung und die von dem kahlen Gebirge, das gegen Seir ansteigt, bis Baal-Gad in der Talebene des Libanon am Fuße des Berges Hermon. Und alle ihre Könige nahm er gefangen, er schlug sie und tötete sie. Lange Zeit führte Josua mit allen diesen Königen Krieg. Es gab keine Stadt, die sich den Söhnen Israel friedlich ergab, außer den Hevitern, die in Gibeon wohnten. Alles andere nahmen sie im Kampf ein. Denn vom Herrn kam es, dass sie ihr Herz verstockten, so dass es zum Krieg mit Israel kam, damit an ihnen der Bann vollstreckt würde, ohne dass ihnen Gnade widerführe, sondern dass sie vernichtet würden, wie der Herr dem Mose befohlen hatte. Zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter. Enakiter, das waren übrigens die Riesen, vor denen damals die Kundschafter auch Angst bekommen haben. Nur Josua und Kaleb, die sind Gott treu geblieben, haben gesagt, mit Gottes Hilfe werden wir das Land einnehmen. Und hier lesen wir gerade, zu jener Zeit kam Josua und rottete die Enakiter aus, von dem ganzen Gebirge von Hebron bis von Debir, von Anab und von dem ganzen Gebirge Juda und von dem ganzen Gebirge Israel. Mitsamt ihren Städten vollstreckte Josua an ihnen den Bann. Es blieben keine Enakiter im Land der Söhne Israel übrig, nur in Gaza, in Gad und in Ashdod blieben sie übrig. Und so nahm Josua das ganze Land ein, ganz wie der Herr zu Mose geredet hatte, und Josua gab es Israel zum Erbteil, nach ihren Abteilungen entsprechend, ihren Stämmen, und das Land hatte Ruhe vom Krieg. Elberfelder Übersetzung von 2006. Ja, man ist so ein bisschen erschlagen, oder? Wenn man das Kapitel 11 durchgelesen hat. Vielleicht an der Stelle eine kleine Randnotiz. Wenn du zum ersten Mal das hier alles hörst, über das Buch Josua und was damals alles geschah und die ganzen Kriege, ja, ich würde gern an der Stelle eine kleine Randnotiz einfügen. Die ganzen Kriegshandlungen, ja, die mögen uns sehr grausam und zum Teil auch unverständlich erscheinen. Dennoch, wir müssen bedenken und verstehen, das war die Strafe Gottes für diese Nationen gewesen. Schon im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 16, lesen wir oder wird gesprochen von den Ungerechtigkeiten der Amoriter. Ja, und das war eins der Hauptvölker der Kanaaniter gewesen oder des Landes Kanaans und die einmal voll werden würde. Der Götzendienst der Kanaaniter war Gott ein echt Groll. Das war ein Groll. Das war so schrecklich, was damals getrieben wurde. Ihre Hauptgottheiten Baal, Moloch und Astaroth, die waren so grausam und die Leute waren von denen so besessen, dass der ganze Götzenkult zu einer sehr groben Unmoral führte, zu Prostitution und Kindesopfern. Und deswegen hat Gott sein Urteil über dieses Land gesprochen. Und vor diesem Hintergrund muss man ja die ganze Geschichte verstehen. Gut, die Verschwörung der Könige des Nordens gegen Israel. Also wir haben es gerade mit euch auch zusammen gelesen und wir erfahren aus diesen ersten fünf Versen, wie stark diesmal die Armee war. Also nicht vergleichbar mit der Armee aus dem Kapitel 10, wo sich fünf Könige zusammengetroffen haben, sondern wir sehen, dass das komplette nördliche Reich hat sich zusammengetan und wollen gegen Israel Krieg führen. Und ein jüdischer Historiker, ungefähr 40 nach Christus, Flavius Josephus, er hat versucht, nochmal diese Überlegenheit, diese Armee nochmal in Zahlen zu fassen. Er sagt, es waren dort über 300.000 aus der Infanterie. Also Infanterie bedeutet, ich weiß nicht, wie stark ihr da unterwegs seid, Begriffe aus dem Militär. Also Infanterie bedeutet zu Fuß, also Soldaten, die auf Nahkampf ausgebildet sind. Die hatten 10.000 der Kavallerie, das heißt zu Pferd, und 20.000 Wagen mit Pferden zusammen. Und Pferde und Wagen damals, das galt als ein sehr großer Vorteil und Präsenz an Stärke, ja, wenn man Pferde und Wagen hatte. Und das durfte schon der Ramses II. Erfahren, 1274 vor Christus. Da wurde ein Krieg geführt, Hethiter gegen Ramses II. Und die Ramses mit seiner Armee, die waren deutlich überlegen an Mannstärke. Dennoch haben sie den Kampf verloren, weil die Hethiter zu dem Zeitpunkt etwas mehr als 10.000 Streitwagen hatten und konnten so diese Schlacht für sich gewinnen. Also wir merken, diese Armee total überlegen dem Israel. Und als Josua davon erfährt, was auf ihn zukommt, ich denke schon, dass der Gott seine Gedanken äußert, vielleicht seine Zweifel äußert und sagt, mein Volk, was können wir? Ja, Herr, du hast uns die ganze Zeit begleitet, du hast uns hindurchgeführt. Wir haben weder Pferde, wir haben weder Wagen, wir sind nicht so, wir können vielleicht mit dem Schwert nicht so perfekt umgehen. Was soll man gegen das ganze nördliche Reich ausrichten? Und diese Gedanken äußert er Gott. Und wie schon vor dem Übergang über den Jordan, erfährt Josua auch an dieser Stelle eine Ermutigung, eine starke Ermutigung vom Herrn. Und der Herr sagt ihm, fürchte dich nicht und ich werde morgen, du wirst morgen diesen Sieg haben. Und zwei Punkte nehme ich für mich aus diesen Versen mit. Josua war an sich kampferprobt. Er hat viele Schlachten mitgemacht, er hat den Herrn erlebt, er hat, wie gesagt, das südliche Reich, den Keil hineingetrieben, Stadt Jericho, die Eroberung der Stadt Ai, das südliche Reich. Das heißt, Josua hatte eigentlich genug Erfahrung gehabt, um zu sagen, Herr, das, was ich erlebt habe, ich habe genug an Erfahrung, das reicht für mich aus, um gegen das Nordreich zu kämpfen. Aber nein, trotzdem braucht Josua auch an dieser Stelle Ermutigung. Und die erste Lektion, die wir heute mitnehmen dürfen, ist, dass egal wie lange du als Christ unterwegs bist, egal vor welchen Herausforderungen du auch im nächsten Jahr stehst, du darfst wissen, dass du dich von unserem Herrn inspirieren lassen darfst. Du darfst die Ermutigung bei ihm abholen. Und ja, du darfst gespannt sein, was der Herr für dich vorhat. Und es kommt sogar besser. Gott sagt nicht nur, fürchte dich nicht, sondern er zeigt ihm ganz genau, was er zu tun hat. Nämlich, die Pferde sollen gelähmt werden. Das heißt, die Sehne an dem Sprunggelenk soll angeschnitten werden. Und die Wagen sollen verbrannt werden. Und dann gehört der Sieg Josua. Und wenn du hier sitzt und denkst, Mensch, der Josua war damals klar im Vorteil. Ja, der Herr hat zu ihm gesprochen, hat gesagt, so, das und das sollst du machen. Und dann bekommst du den Sieg. Und dann können wir uns denken, Mensch, das wünsche ich mir aber auch. Dann werde ich vielleicht stärker glauben, ja? Dann wird mein Glaube vielleicht etwas stärker, wenn der Herr zu mir persönlich spricht und sagt, tu das und das und das. Und dann wirst du in deinem Leben siegreich sein. Und ich muss euch sagen, das haben wir. Wir haben das Wort Gottes, das jeden Tag zu uns spricht und jeden Tag aufs Neue offenbart uns der Herr, was er von uns erwartet, was er von uns haben möchte, ja? Was wir an der Stelle brauchen, ist unser Vertrauen. Josua hat vertraut auf das, was der Herr gesagt hat. Er hätte auch zweifeln können. Er hat gesagt, na nur Herr, schön und gut, ja, aber das komplette Nordreich ist gegen uns mit so einer Mannstärke, das kriegen wir nie hin. Vertrauen. Psalm 20, 8. Jene verlassen sich auf Wagen und Trosse, wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Ja, sagte David in dem Psalm 20, Vers 8. Mach dir Gedanken, was ist deine Motivation, wo holst du deine Stärke, auch für das nächste Jahr, wenn alle Umstände oder wenn alles erstmal negativ aussieht, wo holst du dir die Stärke? Ein weiteres Detail, das mir aufgefallen ist, wenn wir uns die Kapitel, also 1 bis 12, also im Kapitel 12 werden nur die Könige aufgezählt, die Josua besiegt hat. Und wenn wir diese alle Kapitel nebeneinander legen, so werden wir feststellen, wie behutsam und klug Gott sein Volk aufbaut. Er hat nicht sofort gesagt, also bei dem ersten Kampf, jetzt kämpft ihr gegen das Nordreich, sondern es fing erstmal mit den kleinen Schritten an. Erstmal Jordan, dann die Stadt Jericho, die Stadt Ai, dann kamen die fünf Könige und so wurden die Aufgaben Stück für Stück größer. Und heute steht das Volk mit Josua vor einer sehr großen Herausforderung, gegen das komplette Nordreich zu kämpfen. So möchte auch Gott dich aufbauen. Ja? Er würde niemals dir über deine Kräfte Lasten an Vertrauen, sage ich jetzt mal so salopp. Ja, er kennt deine Stärken, er weiß, wie viel du tragen kannst und darauf dürfen wir vertrauen. Das heißt, er möchte auch dich, auch in seinem Dienst, Stück für Stück aufbauen. Er traut dir und er sagt nie zu dir, dass du wirst nie tragen müssen, als du tragen kannst. Matthias Claudius sagte einmal, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist, dass man zu ihm Vertrauen hat. Ich habe das für mich umformuliert und habe gesagt, die größte Ehre, die du Gott bringen kannst, wenn du ihm vertraust. Aber den ersten Schritt müssen wir tun. Damals über den Jordan, wir haben die Priester, die mussten zuerst den ersten Schritt wagen in das Wasser. Und so musst du auch du zuerst den ersten Schritt tun und Gott wird dich segnen. Darauf dürfen wir vertrauen. Sprüche 21, Vers 31. Rosse werden zum Streittage bereitet, aber der Sieg kommt vom Herrn. Egal wie gut dein Plan aussieht und wie durchdacht dein Plan auch sein mag, ja, du musst dich vorbereiten, alles andere kommt vom Herrn. Genauso auch bei Josua. Er musste sich vorbereiten, er musste das Volk vorbereiten, ja, aber der Sieg kam letztendlich vom Herrn. Und in der Tat, Gott kämpft auch für Israel, ja, und wir haben auch gelesen, Verse 7 bis 18, dass sie das ganze Land einnehmen. Und eine interessante Bemerkung fand ich im Vers 15, da wird gesagt, wie der Herr dem Mose seinem Knecht und Mose dem Josua geboten hatte, so tat Josua, dass nichts fehlte an allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Ich lese mal vielleicht diesen Vers nach der Elberfelder Übersetzung, revidierte Elberfelder Übersetzung von 1985. Da steht Folgendes drin: Wie der Herr seinem Knecht Mose befohlen hatte, so befahl Mose Josua und so machte es Josua. Er unterließ nichts von allem, was der Herr dem Mose befohlen hatte. Und wir Menschen oder viele Menschen meinen, dass die Gebote eine Last seien und ja, das würde dann die Freiheit irgendwo einschränken. Man kann sich persönlich nicht entfalten, wie auch immer. Aber in unserem Gehorsam gegenüber seinen Geboten kommt unsere Liebe zum Ausdruck. Unsere Liebe zum himmlischen Vater und zu Jesus Christus. Der Retter hat mal gesagt, im Johannesbrief, Kapitel 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und später erklärte er, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Eine weitere interessante Stelle, also ihr merkt, das ist, also ich habe das dieses Kapitel mit einer Überschrift versehen, der letzte Kampf. Es lässt sich unheimlich schwer, so viele Details oder Nuancen zusammenfassen in einem Titel. Aber wie gesagt, jeder darf da sich was rausgreifen und für sein Leben. Und wie gesagt, ist sehr lehrreich, dieses Kapitel, gerade für mich. Und eine weitere interessante Stelle, die fand ich im Vers 19. Da wird gesagt, es war keine Stadt, die Frieden machte mit den Israeliten, ausgenommen die Heviter, die in Gibeon wohnten, sondern sie eroberten sie, also Israel eroberte sie dann alle im Kampf. Und ich bin immer noch fasziniert, was sich die Gibeoniter damals haben einfallen lassen. Ne, die haben mit List, ne, sie haben sich was Schlaues ausgedacht. Und dazu könnt ihr gerne nochmal eine Predigt von mir hören zum Kapitel 9. Und Wahnsinn, also ich bin immer noch fasziniert, was sie sich da haben einfallen lassen. Die Quintessenz von dem Ganzen ist, sie haben gekämpft, sie haben um ihre Rettung gekämpft. Ja, sie wussten, es ist vorbei, ja, wir werden bald geschlagen sein, aber sie kämpfen um die Rettung. Und das zeigt nochmal für mich, wie gnädig unser Vater ist, unser Gott ist. Obwohl er sein Urteil über dieses Land gesprochen hatte, hat er trotzdem eine Möglichkeit oder es gab eine Möglichkeit, die Rettung zu erfahren. Das zeigt uns einmal die Rahab, ja, als sie die Kundschafter versteckt hat, Kapitel 2. Sie hat ihr Leben riskiert und sie hat die Größe des Herrn bekannt, ja. Und sie und ihre Familie, sie wurde gerettet. Obwohl das Urteil über dieses Land ganz klar gesprochen wurde, alle müssen vernichtet werden. Dennoch, Rahab erfährt Gnade und wird gerettet. Genauso wie die Gibeoniter. Und der Grund, warum das andere oder der Rest dieses Volkes es nicht geschafft haben, die Errettung zu erfahren, weil ihre Herzen verstockt waren. Wenn unsere Herzen verstockt sind, ja, werden wir nicht die Möglichkeit haben, unsere persönliche Rettung zu erfahren. Und das ist mein, ja, vielleicht Appell an uns, vielleicht uns ein Beispiel dran zu nehmen, an den Gibeonitern, an Ahab, und für unsere Rettung zu kämpfen, ja. Wenn du noch mit Gott keinen Frieden hast, mit Jesus Christus keinen Frieden hast, so kämpfe, guck dich um, was kann ich für meine persönliche Rettung machen? Denn wir wissen nicht, was das nächste Jahr bringt. Und das wünsche ich uns heute, dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern unsere Herzen auftun für seine Botschaft, den Mut haben, uns von ihm verändern zu lassen, Vertrauen haben in das, was er mit uns vorhat. Und abschließend möchte ich mit dem Psalm 95, Verse 7 und 8, heute, so ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Ja, möge der Herr sein Wort segnen. Amen.